wie orientiert sich eigentlich die einzelne Person an der Ernährungsauswahl, dass manches Mal das Haushaltsbudget entscheidend. Wenn heutzutage die kaloriendichten, stark verarbeiteten Lebensmittel günstiger sind als letztendlich gesunde Nahrungsmittel, dann habe ich ein Problem.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie. Alle zwei Wochen sprechen wir aus der Redaktion mit Expertinnen und Experten über Neues aus der Forschung, Gesundheitspolitik, Soziales und den Alltag in Praxis und Klinik. Ich bin Nicole Finkenauer, eine der Hosts von O-Ton Diabetologie und Redakteurin der Diabetes-Zeitung. Dieses Mal ist die neue Folge nicht ganz neu, denn wir schauen mal ein wenig über den Tellerrand und haben eine Folge des Podcasts Medizin trifft Zahnmedizin ins Programm genommen. In Medizin trifft Zahnmedizin soll der interdisziplinäre Blick gestärkt werden und immer kommt ein Gast aus der Medizin und ein Gast aus der Zahnmedizin. In der Folge Risikofaktor Ernährung, die Sie gleich hören werden, sprechen der Diabetologe Professor Erhard Siegel aus Heidelberg und der Zahnarzt Dr. Johann Wölber miteinander. Dr. Wölber ist Professor für Parodontologie in Dresden. Bei den beiden geht es gemeinsam mit Host Günther Nuber, den Sie ja auch aus O-Ton Diabetologie kennen, darum, wie Ernährung die Mundgesundheit beeinflusst. Klar, dass es auch um den Zusammenhang zwischen Ernährung, Mundgesundheit und Diabetes gehen wird. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Woran kann man eine ungesunde Ernährungsweise festmachen? Neben den Lebensmitteln selbst auch an der Uhrzeit oder an der Häufigkeit und an der Größe der Mahlzeiten, an der Art zu essen? Woran erkennt man andererseits sofort eine gesunde Ernährungsweise? Hat der Risikofaktor Ernährung einen besonderen Stellenwert hinsichtlich der Gesundheit und oder der Mundgesundheit? Und überhaupt, in welchen Bereichen haben Ernährungsmedizin und Zahnmedizin große Überlappung? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir nach in der Podcast-Staffel Medizin trifft Zahnmedizin der Metrix Deutschland. Denn heute sprechen wir vor allem darüber, wie genau die Ernährungsmedizin dazu beitragen kann, dass Zahnmedizinerinnen und Mediziner schönere Aussichten haben. Ich freue mich besonders über meine beiden Gäste. Herr Professor Dr. Med. Erhard Siegel ist ärztlicher Direktor am St. Josephs Krankenhaus in Heidelberg und Chefarzt Gastroenterologie, Diabetologie, Endokrinologie und Ernährungsmedizin. Außerdem ist er Ausschussvorsitzender Diabetologe DDG der Deutschen Diabetesgesellschaft und über Diabetes und Parodontitis schreibt er immer wieder mal Fachartikel und gibt auch Interviews. Und ebenfalls bei uns ist Herr Professor Dr. Johann Wölber. Er hat eine Professur für Parodontologie und leitet den Bereich Parodontologie an der Medizinischen Fakultät Karl Gustav Carus an der TU Dresden. Nach meinen Recherchen ist er ein ausgewiesener Ernährungsmediziner unter den Zahnmedizinern. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland. Bei uns erscheinen die zahnärztlichen Mitteilungen, die Medical Tribune, Dental und Wirtschaft und viele weitere Medien der Medizinpresse Deutschlands. Ich moderiere die Podcast-Reihe. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Professor Wölber. Wo treffen wir Sie denn an heute und was haben Sie schon erlebt?
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und ich habe heute den normalen universitären Alltag hinter mir, war bei einer Berufungskommission dabei und habe auch schon eben gerade mein Mittagessen zu mir genommen. Ein bisschen später als 12 Uhr.
Zu dem kommen wir noch, was Sie da wohl heute zu sich genommen haben. Herr Professor Siegel und ich kennen uns geschätzt locker über 20 Jahre aus der Diabetologie. Heute aber ist er derjenige, der die Ernährungsmedizin neben der Zahnmedizin mit uns diskutiert. Herzlich willkommen auch, lieber Herr Professor Siegel. Und wie kommt es eigentlich, dass Sie sich so intensiv mit der Zahnmedizin beschäftigen?
Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag Ihnen, Herr Nuber. Und ich freue mich darüber, dass wir hier heute gemeinsam zusammen diesen Podcast machen können. Ja, Zahnmedizin und Medizin, das ist ja ein spannendes Thema, denn eigentlich arbeiten die beiden Gruppen, die beiden Ärztevereine ja überhaupt nicht miteinander. Und das ist eines der großen Probleme. Wir haben da eine Trennung im Gesundheitssystem. Und das ist mir vor vielen Jahren aufgefallen als Diabetologe, dass eben auf viele meiner Patienten einfach schwere Zahnfleischentzündung haben. Und das war so eigentlich der ausschlaggebende Faktor, dass ich irgendwann gesagt habe, irgendwie musste da mit den Zahnmedizinern mal in Kontakt kommen. Wie sieht das denn bei deren Seite aus? Und ja, so kam es eben, dass wir mittlerweile versuchen, mehr und mehr eigentlich diese beiden Fachgesellschaften auch zusammenzubringen.
Herr Professor Wölber, aus Ihrer Sicht als Zahnmediziner, haben sich denn die Menschen früher gesünder ernährt und waren die weniger krank im Mund zum Beispiel?
Das kommt darauf an, was Sie mit früher meinen. Im Schnitt ist es so, wenn wir in die evolutionäre Betrachtung gehen, also jetzt mal vor neolithischer Revolution, sprich vor 15.000 Jahren, vor 20.000 Jahren, bevor die Menschen das Jäger-Sammler-Dasein aufgegeben haben und sesshaft wurden, muss man sagen, ja, also in Bezug auf die Ernährung war das natürlich alles vollwertig und vornehmlich unverarbeitet. Und ob es immer eine optimale Ernährungsumgebung war, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Ja. Aber wir sehen im Schnitt bei diesen Populationen vor der neolithischen Revolution extrem weniger Zahnerkrankungen, sowohl Karies als auch Parodontitis. Das heißt, im Schnitt hatten die eine bessere Mundgesundheit wahrscheinlich als wir heutzutage, obwohl wir schon zu viel machen.
Und wenn wir jetzt mal ein, zwei Nullen wegstreichen hinten, wie war das vor 100 Jahren noch?
Also 100 Jahre zurück sah es wahrscheinlich immer noch ein bisschen besser aus. Wir haben eigentlich momentan aus meiner Sicht in der Zahnmedizin vor allem mit den dramatischen Folgen der Industrialisierung zu kämpfen. Und das ist vor allem im Bereich der Lebensmittel die große oder starke Verarbeitung von Lebensmitteln. Paradebeispiel ist Zucker. Zucker war in dem Maße nie verfügbar, wie wir ihn heute haben. Wurde auch nie marktwirtschaftlich beworben. Das ist heutzutage völlig anders. Ja. Damit war die Menschheit nie konfrontiert. Während eine Zuckerrübe ziemlich faserreich ist und auch noch mikronährstoffreich, ist da im kristallinen Fabrikzucker nichts mehr drin. Ja. Und diese dramatische Änderung auch von den Prävalenzen, vielleicht kommen wir auch darauf zu sprechen, wie viel wir davon konsumieren, das ist was völlig Neues heutzutage. Deswegen vor 100 Jahren wahrscheinlich immer noch eine bessere Mundgesundheit. Ja, die hat dramatisch abgenommen.
Auf jeden Fall kommen wir zu dem Thema noch. Herr Professor Siegel, wie schätzen Sie denn eigentlich grundlegend den Risikofaktor Ernährung ein für die allgemeine Gesundheit, also im Vergleich zu anderen verhaltensbedingten Risikofaktoren wie Rauchen?
Dieses gesamte Gebiet der Lifestyle-Faktoren, wo die Ernährung sicherlich neben der Bewegung den wesentlichen Faktor ausmachen, sind heute die treibenden Kräfte für Entwicklung von Zivilisationskrankheiten. Also Ernährung, die zunehmende, wir haben es ja gerade schon gehört, Veränderung der Zusammensetzung der Ernährung, kaloriendichte Ernährung auf der einen Seite, fettreiche Ernährung und die dramatische Abnahme letztendlich der Bewegung. Wenn man vor 100 Jahren hatte ja der klassische Mensch noch etwa 20 Kilometer am Tag zurückgelegt und heute legt ein Postbote noch etwa 400 Meter am Tag zurück. Ja, also so hat sich das insgesamt verändert. Das führt natürlich zu diesem großen Anstieg an chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel jetzt heute der Diabetologe hier Diabetesprävalenz bei 8 Millionen in Deutschland und auf der anderen Seite der Parodontologe haben eine ähnlich hohe Prävalenz, also beides mal ungefähr gleich. Da muss ein Zusammenhang vorliegen.
Herr Professor Wölber, aus Ihrer zahnmedizinischen Perspektive nochmal zum Stellenwert als der Risikofaktor Ernährung für die Mundgesundheit?
Zentral. Also wir haben ja in einem Zahnmedizin einen gewissen Shift historisch hingelegt, ja. Also wenn Sie heute zum Zahnarzt gehen, dann sagt er Ihnen, Sie müssen besser Zähne putzen. Ja? Das heißt, wir haben diese ganze Verheißung auf Mundgesundheit verschoben in Richtung Plaque-Kontrolle, Zähne putzen. Das macht aber kein anderes Tier. Ja? Also man sieht im Tierreich, im bildlebenden Tierreich wenig Tiere, die sich so akribisch die Zähne putzen. Und eigentlich die Grundlagen, und Herr Siegel hat schon gesagt, mit der Ernährung und natürlich anderen Risikofaktoren mit Rauchen, auch Zigaretten, Filterzigaretten gibt es auch erst seit 150 Jahren, 20 Jahren seit Industrialisierung. Erst diese Punkte haben sich ja dadurch so stark verändert. Und gleichzeitig kamen natürlich hilfreiche Hilfsmittel dazu, wie Mundhygiene, Zähneputzen und derartige Maßnahmen. Aber die Grundlagen, die liegen immer noch im Bereich der Lifestyle-Faktoren mit Ernährung, Bewegung und anderen Risikofaktoren wie Rauchen, die noch mit dazugekommen sind. Von daher, es ist die Basis.
Weil Sie das so betonen, muss ich nochmal nachhaken mit dem Zigarettenrauchen. Was ist denn eigentlich mit den Shisha-Bars los, mit dem Shisha-Rauchen und den Zähnen?
Was da los ist, weiß ich nicht genau, aber gut ist es nicht. Also da wissen wir, dass da sowohl Filterzigaretten als auch Shisha-Rauchen beides einen absolut negativen Einfluss hat auf die Mundgesundheit. Also natürlich Allgemeingesundheit müssen wir drüber reden mit Lunge, aber natürlich auch auf das Parodont. Also Karies macht es nicht, das Rauchen unbedingt, aber Parodontitis ist da ganz stark im Vordergrund.
Ich dachte jetzt eher an diese Duftstoffe wie Kirsche und Himbeere und was es da alles gibt, ob das noch ein besonderer Risikofaktor sein kann.
Mundgesundheitlich kann ich das nicht beurteilen. Also da liegen mir keine Daten vor, das weiß ich nicht, wie weit das was in der Lunge macht.
Dann nochmal etwas konkreter. Wir haben vorher schon wegen des Zuckers gesprochen, Herr Professor Siegel. Dass Zucker nicht besonders gesund ist, das weiß natürlich jedes Kind, weder für Mund noch für Gesamtorganismus. Aber wie viel Zucker ist denn zu viel?
Ja, da strecken sich natürlich auch ein bisschen die Geister. Die WHO empfiehlt derzeit 25 Gramm pro Tag. Das ist jetzt, das empfohlen wird. Ob das jetzt 25 oder ob wir bei 50 vielleicht liegen irgendwo in diesem Bereich, das drüber raus auf keinen Fall. Der durchschnittliche Zuckerkonsum ist weit über 100. Ja, das muss uns klar sein. Also manche nehmen pro Tag 200, 300 Gramm Zucker zu sich. Und das ist natürlich etwas, was für die Allgemeingesundheit und natürlich auch für die Zahn- oder für die Mundgesundheit natürlich eine Dramatik darstellt. Also Zucker ist und macht Entzündung. Ja, Entzündungsprozesse werden über Zucker und auch hohen Fleischkonsum letztendlich über die Arachidonsäure. Das sind die beiden Dinge, die in erster Linie entzündungsfördernd sind. Und viele letztendlich dieser ganzen chronischen Erkrankungen, sei es nur eine Koronarherzkrankheit, eine Verkalkung der Gefäße, der Schlaganfall, der Herzinfarkt, Alzheimer, Krebserkrankungen, das sind alles Erkrankungen, die über Entzündungsprozesse mediiert werden. Also spielt die Ernährung hier eine ganz entscheidende Rolle.
Kann man das denn auch sagen, dann, wenn wir jetzt 10-mal so viel Zucker zu uns nehmen, statt 25 Gramm, keine Ahnung, 250 am Tag, dass wir 10-mal so viele Probleme im Organismus und auch im Mund bekommen?
Also da gibt es keine Daten, die mir jetzt bekannt sind, dass das irgendwie mit, also wo genau der die Grenze liegt. Es ist ja auch sehr, sehr schwierig, solche Studien entsprechend durchzuführen. Und ganz schwierig ist es, also prospektive Studien auf der einen Seite, aber nachher Interventionsstudien entsprechend durchzuführen, ist ja enorm komplex. Und daran, das ist ja auch eines der großen Probleme in den Empfehlungen, Ernährungsempfehlungen, was auch Diäten angeht, dass wir ganz, ganz wenig Evidenz eigentlich haben. Ja, was ist richtige Ernährung? Also welche Diätform scheint wirklich vorteilhaft zu sein oder nicht?
Was halten Sie beiden denn, Herr Professor Welber, vielleicht Sie zuerst von einer Zuckersteuer?
Her damit. Gar keine Frage. Also wir kommen über die Verhaltensprävention, das ist die Prävention am Patienten, wo wir sagen, hier Mensch, vielleicht kannst du es ja reduzieren. Auch da gibt es gute gesundheitspsychologische Methoden, muss ich sagen. Also da kann die Zahnärzteschaft noch dazulernen aus meiner Perspektive. Ich glaube, da können wir noch gesundheitspsychologisch, das heißt mit motivierender Gesprächsführung und anderen gesundheitspsychologischen Methoden besser vorgehen. Aber das ist das eine. Die Menschen gehen nach Hause und dann sitzen sie vorm Fernseher und kriegen Werbung gezeigt für ja, zuckerhaltige Lebensmittel. Ja, und solange wir nicht genügend Werbung auch sehen gegen Zucker, sondern immer nur für Zucker, ja, und Zucker so billig ist, ist aus meiner Sicht der große Public Health Ansatz nicht bedient. Und den müssen wir über Zuckersteuer, über Werbeverbote etc. müssen wir bedienen. Sonst kommen wir von dem hohen Konsum aus meiner Sicht nicht wirklich runter. Also von daher ein ganz klares Ja.
Ja, dem kann ich absolut nur zustimmen. Und gleichzeitig müssen wir die Zuckersteuer, also diese kaloriendichten Nahrungsmittel natürlich verteuern gleichzeitig, aber die Absenkung der Mehrwertsteuer als Beispiel für gesunde Nahrungsmittel. Denn das ist ja eines der großen Probleme, wie orientiert sich eigentlich die einzelne Person an der Ernährungsauswahl, dass manches Mal das Haushaltsbudget entscheidet. Ja, da kann ich noch so viel reden, was gesund oder ungesund ist, sondern ich habe etwas im Geldbeutel drin. Und wenn heutzutage die kaloriendichten stark verarbeiteten Lebensmittel günstiger sind als letztendlich gesunde Nahrungsmittel, dann habe ich ein Problem. Ja. Und da ist vor allem für diejenigen, die schwierig zu erreichen sind und die auch diese komplexe Darstellung auf den Etiketten gar nicht in der Lage sind zu bewerten, muss im Prinzip auch der Staat hier in dem Fall auch seine Fürsorge walten und entsprechend regulativ einschreiten.
Bin ich hundertprozentig dabei, weil für mich ist diese Besteuerung von gesunden Lebensmitteln wie Gemüse und Nüssen, das ist so, als wenn sie Atemluft besteuern würden. Es ist Grundlage. Wir müssen diese Dinge essen, damit wir gesund bleiben. Das macht keinen Sinn, die künstlich zu verteuern. Von daher 100% dabei, was Herr Siegel gerade gesagt hat, das auch zu entsteuern.
Herr Professor Welber, was macht denn der Zucker sonst noch? Also können Sie das nochmal näher beschreiben im Mund, außer Entzündungen? Was macht der Zucker?
Das ist ja das Spannende der Mundhöhle. Und da ist die Mundhöhle ein besonderer Ort in der Medizin auch. Wir haben ja hier eine Situation, da haben wir eine Grenzfläche zwischen Mikrobiom, vielen ganz vielen Bakterien in Zusammensetzung mit der Allgemeinmedizin, wenn Sie so wollen, mit der Metabolik. Ja, also da trifft das ganze metabolische System am Zahnfleisch beispielsweise zusammen mit dem Mikrobiom, mit den Bakterien. Jetzt ist jede äußere und Mundraum, Darmraum mit Bakterien besiedelt. Das ist immer so. Ja, deswegen die Idee eines plaquefreien Mundes finde ich auch irgendwie merkwürdig, aber das nur als Seitenkommentar. Und da sind deswegen auch zwei Sachen betroffen. Der Zucker zum einen wird verstoffwechselt von Bakterien. Das sind zum einen kariogene Bakterien, Zuckerverstoffwechsler, die aus Zuckern organische Säuren machen, die die Zahnhartsubstanz auflösen. Also Zähne sind relativ hart, ne? Aber Sie wissen auch von zu Hause, von der Keramik, da dürfen Sie nicht mit Säuren ran, weil das kann so harte Substanzen auflösen mit Säuren. Das ist das eine. Zum anderen verstoffwechseln diese Bakterien aber auch dann den Zucker in kurzkettige Carboxylsäuren, die wiederum einen Entzündungsimpuls aufs Zahnfleisch auslösen. Das sind die beiden durch Bakterien hervorgerufenen Effekte. Das andere, und da ist Herr Siegel absolut der Profi, das ist dann die Metabolik. Ja, das sind dann die metabolischen Effekte mit Blutzuckerspitzen, proentzündliche Impulse. Ja, also dieser ganze der Immunblock, letztendlich das Immunsystem, was durch diese beispielsweise Zucker auch angepeitscht wird. Die ganzen Immunzellen, die hyperreaktiv werden, die Makrophagen etc. Und all diese Instanzen, wenn die dann zusammenkommen, reagiert in so einer Superentzündung, möchte ich mal sagen, die da natürlich das klassische Bild dann Parodontitis total befeuert. Sodass wir dann durch diese beiden, also deswegen ist auch Zucker eine besondere Situation oder Stoff in der Zahnmedizin. Es macht Karies und es macht Parodontitis und auch Gingivitis, also von daher ein zentraler Stoff.
Nun gehen wir mal etwas weg vom Zucker. Im Nebensatz ist das bei einem von Ihnen beiden, ich glaube, Herr Professor Siegel war es auch schon gefallen, fettreiche Ernährung. Ist also jetzt viel Fleisch- und Wurstkonsum schlecht für die Zähne beziehungsweise für den Zahnhalteapparat auf der einen Seite, Herr Professor Wölber?
Da muss man ein bisschen differenziert vorgehen, dass wir natürlich eine Vielzahl von prozessierten Fetten haben. Das ist so der Unterschied. In der Natur ist der Fett immer irgendwie gebunden an was eigentlich, ne? Aber auch da macht die Qualität des Fettes einen großen Unterschied aus, ob wir jetzt mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben oder halt mehr gesättigte Fettsäuren. Ein Vorteil von Fett im Gegensatz zu Zucker ist, das macht keine Karies. Das ist schon mal sicher. Also Fett kann keine Karies machen. Deswegen da eine fettbetonte Ernährung ist in der Hinsicht vorteilhaft. Aber natürlich kommt es auch an, was ich dann mit dem Fett esse und wo das Fett herkommt. Und da sind wir wieder beim Herrn Siegel, wenn das vor allem Industriefleisch war, was nie eine Weile gesehen hat, dann haben sie ein extrem ungünstiges Fettsäuremuster und dann sind wir wieder in der Metabolik, dann dass da viele entzündungsfördernde Stoffe drin stecken.
Auf der anderen Seite, Herr Professor Siegel, Stichwort Nitrate. Was können denn beispielsweise viel Salat oder viel Spinat, Brokkoli in unserem Organismus anrichten, aber auch im Mund?
Was, glaube ich, mittlerweile ein Gedankenwechsel da ist, wo man, glaube ich, auch drüber sich im Klaren sein muss, wir gehen ja heute rein und schauen und bewerten eigentlich viel mehr qualitativ letztendlich die Mikronährstoffe. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Das heißt, diese ganzen Diskussionen über Low Carb oder High Carb, Low Fat, High Fat, Low Protein, also jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und es gibt diese und jede Vergleichsstudie. Das ist eigentlich völlig irrelevant. Es kann Low Carb empfehlenswert sein bei einer mediterranen Ernährung mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und andersrum eine High Carb Diät in hohem Ballaststoffanteil und niedriger glykämischer Last. Und wenn ich jetzt auf das Thema, was Sie jetzt ansprechen, Entzündung reingehe, ja, also Ernährung, falsche Ernährung macht Entzündungsprozesse und Entzündungsprozesse führen ja dann zu diesen vorhin genannten Erkrankungen, wäre es ja ernährungsmäßig entsprechend ganz wichtig, dass ich in diesen Entzündungsprozess, also in diesen oxidativen Stress, der im System vorhanden ist, ob das im Parodont ist oder ob das in den Gefäßen ist, spielt letztendlich gar keine Rolle, oder im Kopf, dass ich diesen oxidativen Stress entsprechend positiv beeinflusse. Und das kann ich eben mit Mikronährstoffen, wie Herr Wölber gerade schon sagte, Fettsäuren. Es sind Omega-3-Fettsäuren oder 6-Fettsäuren, habe ich Ballaststoffe drin, habe ich Oxidantien drin, wie Vitamin C oder Vitamin E, Polyphenole, Carotinoide. So, und jetzt müssen wir eigentlich in die Einzelsubstanzen reingehen und schauen, welches Nahrungsmittel hat da welche Mikronährstoffe. Und dann kann ich am Schluss auch sagen, okay, ist eine Ernährungszusammensetzung, die ist eher entzündungshemmend, oder ich habe eine Ernährungszusammensetzung, die ist eher entzündungsfördernd. Das heißt, wir sind heute eigentlich in einem Thema mehr und mehr der sogenannten personalisierten Ernährungstherapie. Und das ist die Komplexität, setzt aber natürlich ein gewisses Grundwissen voraus, um mit dem Patienten in diese Diskussion reinzugehen.
Sind wir denn da soweit im Alltag zum Beispiel, Herr Professor Wölber, dass das tatsächlich personalisiert eine Rolle spielen kann, wie der Herr Professor Siegel das eben sagt?
Für mich ist personalisiert vor allem natürlich die Arbeit mit dem Patienten, am Patienten. weil nicht jedem schmeckt alles, nicht jeder will alles machen. Also man muss schon drüber reden und wie gesagt, da plädiere ich immer wieder für gesundheitspsychologische Methoden, zu schauen, was sind Ressourcen, was kann der Patient, wo möchte er hin und ihn dann stückchenweise begleiten. Also nicht, dass wir als böse Ärzte da stehen und sagen, du musst jetzt nie wieder Zucker essen, so, sondern zu überlegen, was können Reduktionsstrategien sein, wie kann man sich selber helfen, wo kann man die Ballaststoffe mehr wieder mit reinnehmen. Wenn jemand in Gottes Namen dann sonntags einen Kuchen essen will, einen großen, ist das nicht das Problem. Ja, das sind mehr so diese täglichen Impulse, die wieder gesetzt werden. Und da sind viele schon erleichtert, dass sie wissen, ach so, das kann ich ja dann auch machen. Und dann wird's für mich immer mit jedem Patienten sehr individuell. Also ich stimme eigentlich mit jedem Patienten zusammen ab, wo kann er Veränderungen treffen und begleite das dann über die vielen einzelnen Treffen, die wir haben. Und das ist ja das Schöne der Zahnmedizin. Wir sehen die Patienten ja so regelmäßig, auch vermeintlich gesunde, und können mit denen dann solche Themen aufgreifen. Deswegen sehe ich auch in der Zahnmedizin ein riesen präventives Potenzial. Aber das ist bei mir hoch individualisiert, ja.
Und dann haben wir die Herausforderung im Prinzip genauer dann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Wissenschaft, die sagt, okay, wir machen Personalisierung nach Alter, nach BMI, nach Ethnie, nach Geschlecht, nach Mikrobiom oder Chronotyp, also zeitlich. Und dann haben wir auf der anderen Seite, was wir gerade, was Sie schön gesagt haben, haben wir den Patienten, der vor uns sitzt, der hat wenig Budget im Geldbeutel, ja, der kommt aus einer bestimmten Kultur und Religion, ja, der passt völlig überhaupt nicht in die allgemeine Empfehlung rein, der hat eine ethnische Überzeugung, der hat eine Lebensmittelverfügbarkeit, die vielleicht momentan gar nicht vorhanden ist, oder Lebensstil und Arbeitszeiten. Das heißt, wir haben Personalisierung, die individuell möglicherweise ganz anders abläuft, als sie vielleicht wissenschaftlich nachher derzeit auch aufgebaut wird. Also es ist eine hochspannende, ganz spannende Thematik.
Zum Thema Personalisierung auch noch ergänzend, wenn wir in den Bereich der Verhältnisprävention gehen, weil Sie eben das Thema Zuckersteuer ansprachen. Da ist die Sachlage für mich relativ klar. Da geht's nicht um individualisiert. Das ist für keinen gut. Also ich habe noch keinen gesehen, der zuckertolerant ist im Mund. Der kriegt dann keine Karies. Es sei denn, und das ist die Neuzeit mit den vielen Faktoren, wir können natürlich auch da verschiedene Risiken machen. Ich kann natürlich, Herr Siegel, das können Sie ja diabetologisch noch kommentieren, die Idee zu haben, ich esse 300 Gramm Zucker am Tag, mache aber die ganze Zeit Laufbahntraining. 300 Gramm Zucker am Tag, ich schmier mir aber Fluoride ohne Ende auf die Zähne, ja. Dann könnte ich es vielleicht schaffen, bestimmte Organsysteme gesund zu halten. Aber gesund ist das immer noch nicht, ja. Weil wir im gesamten Körper natürlich andere Schnittstellen haben, die davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen in dem Bereich denke ich so wie Zucker oder Ballaststoffe, da sind wir relativ klar, dass das für alle gut wäre, das zu reduzieren. Oder Ballaststoffe zu erhöhen.
Und da ist die Evidenz ja auch da, ja. Also, weil Ballaststoffe eben angeben oder glykämische Last. Fettsäurezusammensetzung. In dem Bereich haben wir mittlerweile eigentlich sehr gute Evidenz.
Ist denn eigentlich eine vegetarische oder eine vegane Ernährungsweise grundsätzlich gesundheitsfördernd? Ich also betone jetzt grundsätzlich. Aus beiden Perspektiven, Herr Professor Wölber, wollen Sie dazu erstmal was sagen? Zur zahnmedizinischen Perspektive?
Zur zahnmedizinischen kann ich sagen, ich kann Ihnen nur die Daten letztendlich auffüllen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Es sah so aus, dass eine vegetarische Ernährung mit besseren Mund, also mit besseren parodontalen Ergebnissen einherging, beziehungsweise besseren Parodontitis oder weniger Entzündung am Zahnfleisch. Und tatsächlich gab es Studien, die haben gezeigt, womöglich mehr Karies. Aber das, da sieht man schon, das ist ganz, ganz viele Faktoren, die einfließen. Beispielsweise eine Studie aus Hannover, die zeigen konnte, dass weniger Entzündung da war. In der Querschnittstudie 100 Vegetarier verglichen mit 100 Allesessern. Da hatten die Vegetarier bessere Zahnfleischwerte, aber die hatten auch mehr Karies. Es stellte sich heraus, dass diese gesundheitsbewussten Menschen, die sich vegetarisch ernährt haben, auch skeptischer waren gegenüber Fluoriden. Und Fluoride sind nun mal eine schützende Substanz gegen Karies. Und wenn man die dann weglässt und trotzdem einen hohen Obstkonsum beispielsweise hat oder Zuckerkonsum, und da sind wir wieder beim Zucker. Ich kann auch Cola Pommes essen als Vegetarier, ja, wenn man das als vegetarisch deklarieren möchte, dann habe ich keinen Vorteil von. Deswegen, das kann vorteilhaft sein aus mundgesundheitlicher Sicht, aber man sollte es vollwertig gestalten. Sprich, auch da habe ich Ballaststoffe oder esse ich da hochprozessierte Lebensmittel oder Lebensmittel kann man nicht mehr sagen, hochprozessierte Stoffe, die dann eher wieder negativ einwirken. Und diese Daten haben wir mittlerweile letztes Jahr gesehen, auch aus großen Querschnittsbereichen, dass es tatsächlich so ist. Hochprozessiertes vegetarisches Essen, mehr Parodontitis, wenig prozessiertes, vollwertiges Essen, weniger Parodontitis bei vegetarischen, veganen Ernährungsweisen.
Hochinteressant. Herr Professor Siegel, vegan, vegetarisch, grundsätzlich gesundheitsfördernd?
Das ist genau wieder der Punkt, weil man muss in die Differenzierung reingehen. Man muss letztendlich genau gucken, wie ernährt der sich vegetarisch. Also eine ovo-lacto-vegetarische Ernährung, wenn wir mal die nehmen, die ist bedenkenlos möglich und, wie wir gerade gehört haben, durchaus sinnvoll, wenn Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide, Milchprodukte auch zugenommen werden. Ja, und wenn ich das nicht durch irgendwie hochprozessierte andere Lebensmittel im Prinzip einnehme. Es fehlt oder kann fehlen, wenn ich eben dann das nicht so mache, dann habe ich nachher plötzlich einen B12-Mangel, ich habe einen Eisenmangel, ich habe einen Zinkmangel, ich habe einen Jodmangel und so weiter. Dann habe ich plötzlich eine Mangelerscheinung und kriege ganz andere Probleme an den einzelnen Organen. Bei der veganen Ernährung, tja, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Vegan ist ja häufig auch ein bisschen Ideologie dabei. Sicher für die Umwelt wahrscheinlich 30-40% weniger CO2-Emissionen, geringerer Ressourcenverbrauch. Aber es muss mir klar sein, ich habe an sich einen Eiweißmangel, ich habe definitiv einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, es kommt zum Vitaminmangel, es kommt zum Mineralstoffmangel, Mangel an Spurenelementen. Wenn ich das weiß und die entsprechend adäquat substituiere, dann ist das okay. Aber viele, die da nicht genau drinstecken, können wirklich hinterher mit schweren Mangelerscheinungen rauskommen. Also das muss auch medizinisch, muss das genau beobachtet werden.
Möchte ich ergänzend kommentieren, sehe ich genauso. Ich finde es gut ab. Also wenn jemand so eine Ernährung sieht, aus Tierwohlgründen, aus ethischen Gründen, aus, weil Massentierhaltung heutzutage, das ist nichts top, was, das ist eine Grausamkeit, die wir in der Moderne erschaffen haben. Völlig wahnsinnig. Aber wenn Menschen sagen, aus den Gründen möchte ich das machen, aus Umweltschutzgründen, finde ich das lobenswert. Und genauso, wie Herr Siegel gerade gesagt hat, dann muss man sich aber damit beschäftigen und eben diese Sachen, obwohl möglich ärztlich begleitend, schauen. Und Vitamin B12 wissen wir, wenn das fehlt, gibt es auch mehr Zahnfleischentzündung. Also tatsächlich, was ich im Bereich der Omega-3-Fettsäuren sehr interessant finde für diese Personengruppe, sind Algenöle. Also weil der Fisch die Omega-3-Fettsäuren auch erst über Algen anreichert, letztendlich gibt es ja die Idee zu sagen, komm, dann kann ich über Algenöl auch EPA, DHA, 2 Omega-3-Fettsäuren dann auch über den Weg zunehmen als Veganer. Und das finde ich eine sinnvolle Ergänzungsmöglichkeit. Aber genauso, wie Herr Siegel gerade gesagt hat.
Ja, und da muss man sich richtig einarbeiten. Also das ist schon relativ komplex. Also was da für Mangelzustände auftreten. Aber es ist machbar und aus den genannten Gründen ja durchaus auch nachvollziehbar.
Also das Wort grundsätzlich können wir streichen bei gesundheitsfördernd, vegetarisch oder vegan, genau. Nun sind wir ja in einem ganz bewusst interdisziplinär ausgesuchten Format. Herr Professor Wölber, ist Ihnen denn als Zahnmediziner zum Beispiel, einfach, dass man es mal plakativ hat, bekannt oder vielleicht auch eher nicht bekannt, wie es denn um die sonstige Gesundheit Ihrer Patientin oder Ihres Patienten steht, die Sie so behandeln gerade? Ob jemand zum Beispiel Diabetes mellitus hat, Typ 2 Diabetes oder Typ 1 Diabetes, ist Ihnen sowas oftmals bekannt bei den Patienten?
Ja, ich hoffe schon. Also beziehungsweise wir fragen Sie natürlich alle. Ja, wir gehen eine Anamnese durch, wir fragen Patienten nach ihrem Allgemeingesundheitszustand. Da tauchen manche Fragen vielleicht auch mal nicht auf bei jeder Zahnärztin oder Zahnarzt, aber wir haben einen recht ausführlichen Anamnesebogen, haben auch die meisten Zahnärztinnen und Zahnärzte. Also ich glaube, die erfassen das wirklich alle ganz gut. Und beispielsweise Parodontitis haben wir heutzutage mit in der Klassifikation den HbA1c-Wert dran. Das heißt, wir müssen Diabetikerinnen und Diabetiker fragen, wie sieht es mit ihren Langzeitblutzuckerwerten aus? Und das wird da, von daher muss das mit abgefragt werden. Ja, also von daher kriegt man schon einen ganz guten Einblick. Und häufig ist es sogar so, das ist ganz witzig, wenn wir Veränderungen in der Entzündung sehen am Zahnfleisch, dann brauche ich meinen Patienten nur fragen, war was? Na, und dann sagt er, ja, ich war auf Kreuzreise und da gab es ein Riesenbuffet immer. Oder der sagt, wir hatten einen Pflegefall in der Familie und irgendwas. Da sieht man auch der Stresszunahme, da passiert was am Zahnfleisch. Von daher, da sind wir mal eng mit dabei. Also von daher haben wir da eigentlich einen ganz guten Einblick.
Also damit haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. Ist Ihnen solches Wissen dienlich? Natürlich ist es dann dienlich, weil es eine Relevanz hat, klar. Herr Professor Siegel, dann bei Ihnen natürlich auch. Ist es für Sie denn relevant, von einem Patienten oder von einer Patientin zu wissen, ob sie Probleme im Mund hat, ob sie Parodontitis hat? Beziehungsweise Sie als Diabetologe werden da ohnehin schon hellhörig, wenn jemand Diabetes hat, weil er einfach eine höhere Chance hat, auch eben im Mund Probleme zu haben.
Natürlich, das ist ganz entscheidend. Wir haben es ja mittlerweile auch bei den Folgekomplikationen, ist ja die Parodontitis eine Folgekomplikation des Diabetes mellitus auch aufgenommen, auch dass die Patienten einmal im Jahr wirklich den Zahnarzt wirklich aufsuchen sollen, müssen, um auch da entsprechend wirklich einen Befund zu bekommen, den wir auch dann fordern sollten. Ich stelle immer wieder fest, es ist doch noch nicht bei allen immer wirklich angekommen. Insbesondere dann, sagen wir, wenn Patienten eine Verschlechterung der Stoffwechsellage haben, wenn plötzlich mal der HbA1c hochgeht, dann ist es eben ganz wichtig, das sage ich meinen Patienten auch, wann warst du zuletzt beim Zahnarzt, hat sich möglicherweise, bitte geh nochmal hin, hast du Zahnfleischklumpen? Das wäre so im Prinzip die klassische Anamnese. Das können wir ja machen. So wie der Zahnarzt fragen kann, wie war der Langzeitblutzuckerwert, gibt es ja sehr schöne im Prinzip Fragebogen von der Bundeszahnärztekammer mit 10 Fragen, wo man plötzlich wirklich kurz rausbekommen kann, okay, da ist das Risiko da oder ist das Risiko weniger vorhanden. Und wenn diese wenn eine positive Anamnese da ist, dass man dann auf jeden Fall auch einen Patienten zum Zahnarzt schickt. Und ich habe es nicht selten gehabt, dass hohe AW1C-Werte nach Behandlung des Parodons nachher alleine runtergegangen sind, ohne dass ich eine medikamentöse Therapie verändert habe. Also da haben wir direkte Zusammenhänge.
Wenn ich da kurz auch nur Replik nehmen darf als Zahnarzt, genauso sieht's aus und wir haben auch die Studienlage dazu, ne? Also wir wissen, dass wenn wir Menschen mit Parodontitis behandeln, dass wir damit Entzündungslast senken. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn jemand eine profunde Parodontitis hat, dann ist das kann das eine Entzündungsfläche sein wie so eine Hand. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie so eine Entzündungsfläche irgendwo im Körper haben, das geht einher mit Entzündungsmediatoren im System, ja? Und wir wissen eigentlich auch gut, dass Entzündung im System die Blutzuckerwerte schlechter einstellen lässt. Das heißt, wenn wir diese Entzündungsfläche senken durch zahnärztliche Tätigkeit, durch Parodontitis-Therapie, können wir helfen. Und dazu haben wir Daten, dass wir da maßgeblich auch mit beim HbA1c-Wert einstellen helfen können. Wenn wir dann gefragt werden und wenn wir selber drauf kommen, ne, das sind zwei wichtige Faktoren dabei.
Ja, absolut wichtig, dass man sich so interdisziplinär austauscht, weil man dann einfach, und vor allem, ich fand das ganz entscheidend, Herr Professor Siegel, dass Sie gesagt haben im Nebensatz, dass das natürlich noch nicht jeder Ihrer Kolleginnen und Kollegen weiß oder auch so macht, wenn er es weiß, ja.
Also ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja schon interessant, wie viele Patienten man fragt, wenn dann so eine Frage, haben Sie Zahnfleischbluten? Da antworten ja relativ viele Patienten beim Sinn, ja, ich habe Zahnfleischbluten. Das wird einfach so akzeptiert. Man spuckt morgens mal ein bisschen Blut raus, und spuckt abends ein bisschen Blut raus. Wenn es irgendwo bluten würde, würde ich sofort irgendwo zum Arzt gehen, oder wenn ich so eine Entzündungsfläche hätte. Das wird einfach, sagen wir, akzeptiert. Woran liegt das? Was glauben wir?
Na, man gewöhnt sich an alles, ne? Und wir gehen nicht zum Arzt, gibt's so Lied, ja.
Nochmal eine andere heikle Sache, Beispiel Zwischenmahlzeit, wo wir doch jetzt auch schon 2-3 Mal das Wort Diabetes gehört haben, Herr Professor Wölber. Stehen denn wichtige und gesunde Ernährungsstrategien für Allgemeinerkrankungen teils im Widerspruch zur Sicherung der Mundgesundheit?
Es ist so, ich finde deswegen finde ich auch Zahnmedizin integriert in die Ernährungsmedizin so interessant und spannend. Es gab lange Zeit mit auch ehemaligen DGE-Empfehlungen, aber schon ein paar Jahrzehnte zurück, die Idee, dass Zahnschäden so eine Art Kollateralschaden auch bei einer gesunden Ernährung sein können. Ja. Und das ist aus meiner Sicht Quatsch. Aus meiner Sicht kann es nur eine gesunde Ernährung im Endeffekt geben, für jeden Einzelnen vielleicht dann zugeschnitten heutzutage. Aber im Endeffekt muss die Ernährung auch mundgesund sein. Und in der Regel ist eine mundgesunde Ernährung auch etwa allgemein gesunde Ernährung. Weil wenn ein Organsystem kaputt geht, das kann nicht immer super sein für das andere Organsystem. Gleichzeitig gibt es natürlich Stadien im Leben, wo Menschen, was weiß ich, Sie haben gerade gesagt, mit Zwischenmahlzeiten. Jemand muss gerade einen hohen oder sollte mehr Kalorien zu sich nehmen. Schwere Krebserkrankungen beispielsweise, wo wir ums Körpergewicht kämpfen müssen, ja, dass die Menschen nicht verhungern. Und dann ist es natürlich so, dass da man schauen kann, was sind das für Zwischenmahlzeiten? Ne? Sind das eher fettig gelagerte Zwischenmahlzeiten oder sind das eher Softdrinks, die zwischendurch getrunken werden? Und dann ist es natürlich besser, so auf die fettige Komponente zu gehen. Aber das wird sehr individuell. Da sind wir schon tief in der Ernährungsmedizin, da sind wir in speziellen Fachbereichen drin. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, im Endeffekt sollte eine mundgesunde Ernährung auch eine allgemein gesunde Ernährung sein und andersrum.
Herr Professor Siegel, erklären Sie doch noch, ich meine jetzt nicht für Patientinnen und Patienten, sondern durchaus auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie denn ein idealer Tag aussieht hinsichtlich einer ausgewogenen und gesundheitsfördernden Ernährung. Sagen Sie doch mal ganz kurz, wie ein Frühstück, ein Mittagessen, Abendessen aussehen kann.
Also wir hatten ja gesagt, dass die Ernährung, wenn es irgendwie möglich wäre, ballaststoffreich letztendlich sein sollte, dass sie mit Blattgemüse, Meeresfrüchten, Fisch, Wurzelgemüse, Süßkartoffeln letztendlich angereichert sein sollte und dann das Ganze mit, sagen wir, wenig Fleisch in der Woche ergänzt werden sollte. Also das ist eigentlich so die allgemeine gesunde Ernährung. Also die Früchte gehören damit rein als Antioxidantien. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also Obst, Gemüse, hat man viele Möglichkeiten, ob das nun Paprika oder Brokkoli, Rosenkohl, Hagebutte, all das sind ja im Prinzip Antioxidantien, die Pflanzenöle. Es ist wichtig, dass man hier vor allem letztendlich Olivenöl, auch mit, man kann durchaus Weizenkeimöl oder Rapsöl, da hat man eine sehr gute Kombination zwischen Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren, eben die harten Fette komplett wirklich auch weglässt. Früchte wie Grapefrüchte oder Papaya, Möhren, Feldsalat haben ja auch relativ viel Antioxidantien. Also das ist, was ist richtig, was ist gut. Das muss man auch individuell schauen, was schmeckt mir und was schmeckt mir weniger. Und dann kann man letztendlich für sich dann auch eine optimale Ernährung im Prinzip zusammenstellen.
Herr Professor Wölber, aus Ihrer Sicht, wie sieht denn ein idealer Ernährungstag aus zahnmedizinischer Perspektive aus? Und nebenbei können Sie uns dann auch sagen, was Sie selbst heute Mittag gegessen haben. Das war ja so eingangs Ihre Bemerkung, dass Sie gerade vom Mittagessen kommen.
Ich sehe das ähnlich. Da wissen wir beispielsweise von morgens dem Müsli, da haben Sie mehr Ballaststoffe, da haben Sie mehr Mikronährstoff drin. Da tun Sie kein Salz rein, da tun Sie kein Fett rein, da tun Sie keine Wurst rein. Deswegen ist ein Müsli für mich schon mal ein ganz guter Nährwerttransporter, eigentlich von gesunden Stoffen. Von daher gut zu empfehlen. Beim Obst ist es so, wenn Sie es mit Ballaststoffen begleiten, aus kardiologischer Sicht, aus meiner Sicht relativ wenig bedenklich. Nur wenn Sie 5 Bananen am Tag in vielen kleinen Portionen essen, damit kann man sich natürlich auch eine Karies züchten. Ne? Also da kann Obst auch problematisch werden. Die DGE hat ja auch lange die Empfehlung gehabt, nur 2 Portionen Obst zu nehmen innerhalb dieser 5 Mal am Tag. Das heißt, man sollte definitiv mehr Gemüse konsumieren als Obst. Aus meiner Sicht Obst vor allem dann gut aus morgendlicher, mittaglicher Sicht, weil aus Zahnsicht hätten die Zähne dann noch den ganzen Tag über Zeit zu remineralisieren, weil Speichel macht das natürlicherweise. Das heißt, vorm Schlafen gehen ist maximal ungünstig, sich da viel Obst reinzufahren. Wahrscheinlich auch aus Blutzuckerwerten, dass man den Schlaf dann stört. Aber von daher, ja, Müsli ist immer eine gute Sache. Und ansonsten, wie Herr Siegel gesagt hat, einfach schauen, wo habe ich meine Ballaststoffe drin. Heute Mittag gab es bei mir einen großen Salat, gab es ein paar Vollkornnudeln dazu und ein Wasser.
So, ich habe gehört, Sie haben beide nachher natürlich absolut wichtige Verpflichtungen. Wir kommen zum Ende für jeden noch eine kleine Frage, Herr Professor Siegel. Was ist Ihr persönlicher Endgegner? Was mögen Sie für Ihr Leben gern, von dem Sie aber wissen, dass Sie es eher meiden sollten?
Ich trinke natürlich gern mal einen guten Wein. Ja, das ist natürlich eine Sache, die auch wichtig ist. Es ist ja die Menge macht. Das ist das Entscheidende. Der Genuss ist, glaube ich, ganz entscheidend. Da versuche ich mittlerweile schon regelmäßig auch hinzukommen, dass es wirklich das Genießen ist das Entscheidende bei der ganzen Sache, auch bei der Ernährung. Und dann kann man auch Dinge, wo wir normalerweise sagen würden, Alkohol gehört nicht in einen Ernährungsplan. Ja, das ist ganz klar. Das ist von der Mundgesundheit angefangen bis letztendlich zur Allgemeingesundheit ist schädlich. Kann man durchaus auch mal ein Gläschen Wein sich gönnen und das ist mit Sicherheit auch nicht schädlich. Also das ist etwas, wo ich durchaus auch gerne dann auch umsetze.
Letzte Frage an Sie, Herr Professor Wölber. Welches Lebensmittel würden Sie vom Erdboden wischen, aus zahnmedizinischer Sicht, wenn Sie die Macht dazu hätten?
Also gegen diese rigorose und diktatorische hätte ich was einzuwenden. Deswegen würde ich kein Lebensmittel oder keinen Stoff von der Erde wegputzen. Ich denke, selbst Zucker sollte man nicht verbieten. Zuckersteuer bin ich total dafür. Aber ich habe mit Zucker, wenn es den nicht gäbe, hätte ich gar kein Problem damit. Also ich esse für mein Leben gern Obst, ist alles wunderbar. Ich bin da auch eher in der Richtung rotweinlastig, dass man da vielleicht guckt, dass man da tatsächlich das Maß hält. Also oder halt eben nicht das Maß, sondern in kleineren Dosen.
In kleineren Flaschen, da haben wir drei was gemeinsam. Liebe Gäste, lieber Herr Professor Wölber, lieber Herr Professor Siegel, herzlichen Dank für das sehr angenehme und informative Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, danke Ihnen.
Das war die Folge Risikofaktor Ernährung aus dem Podcast Medizin trifft Zahnmedizin, die wir in das Programm von O-Ton Diabetologie aufgenommen haben. Weitere Informationen zu Medizin trifft Zahnmedizin finden Sie in den Shownotes.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.